Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 28 und 29 der 13. Sure, der Sure Ra'd.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die auf die recht geleiteten und den inneren Frieden, zu dem sie finden, aufmerksam machen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sie sind jene, die glauben und deren Herzen durch Gott gedenken, zur Ruhe und Zuversicht fanden. Gebt Acht, nur durch Gott gedenken finden die Herzen zur Ruhe und Zuversicht. Ihnen, die gläubig sind und gute Werke tun, wird ein reines Diesseits und beglückendes Jenseits zuteil.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Also Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 5. Mai 2022, gleich dem 15. Ordibehesht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel »Europa, die Ukraine und rassistische Medien«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Iran unterstützt stets Einheit im Irak. Irans Außenminister kritisiert Gerichtsverhandlung gegen Iraner in Schweden. US-Senat stimmt gegen Atomabkommen mit Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Iran unterstützt stets Einheit im Irak. Der iranische Präsident hat gesagt, Iran habe immer den Zusammenhalt und die Einheit im Irak gefordert. Ebrahim Raisi hoffte am Mittwoch bei einem Telefonat mit dem irakischen Ministerpräsidenten Mustafa al-Kasemi, dass der politische Prozess der jüngsten Parlamentswahlen im Irak so bald wie möglich mit der Bildung einer starken und mächtigen Regierung beendet wird. Raisi gratulierte außerdem dem Volk und der Regierung des Irak zum Fitr-Fest und wünschte ihnen Gesundheit und Sicherheit. Al-Kasemi gratulierte seinerseits dem Präsidenten und dem Volk Iraks zum Fitr-Fest und dankte Teheran wegen seiner Unterstützung für Bagdad. Irans Außenminister kritisiert Gerichtsverhandlungen gegen Iraner in Schweden. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat die sofortige Freilassung von Hamid Nouri, einem seit 2019 in Schweden inhaftierten iranischen Staatsbürger, gefordert. Die Islamische Republik Iran sieht die Inhaftierung und den Prozess gegen Hamid Nouri als rechtswidrig an und fordert seine sofortige Freilassung, sagte Amir Abdollahian am Mittwoch bei einem Telefongespräch mit seiner schwedischen Amtskollegin Ann Linde. Nouri wurde am 9. November 2019 bei seiner Ankunft in Schweden von schwedischen Sicherheitskräften festgenommen und befindet sich nun seit fast 30 Monaten im Gefängnis. Mein Mann reiste auf eine Einladung nach Schweden und als er aus dem Flugzeug stieg, wurde er von mehreren Polizisten vor einer Menge Iranern und anderen festgenommen und beleidigt, sowie in Gewahrsam genommen, sagte Nouris Frau dem Nachrichtensender Press TV. Die Anklagen gegen Nouri beruhen auf Anschuldigungen von Mitgliedern der Anti-Iran-Terrororganisation Mujahedin Khalq, MKO, die behaupten, Nouri sei 1988 an der Hinrichtung und Folter von MKO-Mitgliedern beteiligt gewesen. Nouri weist die Vorwürfe zurück. Am Sonntag war der schwedische Botschafter in Teheran nach Nouris fortgesetzter politischer Inhaftierung ins iranische Außenministerium einbestellt und über den heftigen Protest der Islamischen Republik Iran informiert worden. Das iranische Außenministerium bezeichnete die Inhaftierung Nouris als völlig illegal. Die von falschen Anschuldigungen der Terrororganisation MKO und der feindlichen Hetzkampagne gegen die Islamische Republik angetrieben wurde. Es gibt Anlass zu großem Bedauern, dass eine Terrorgruppe, deren Verbrechen gegen die Menschen in Iran und sogar im Irak während der Ära des Baath-Regimes des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein klar ersichtlich sind, diesen Scheinprozess in Schweden übernommen hat, fügte Amir Abdullahian hinzu. Auch der Sekretär des Menschenrechtsstabs der iranischen Justiz bezeichnete die Inhaftierung Nouris als illegal, unrecht und ungerecht, sowie als Verstoß gegen die grundlegenden Menschenrechte. Qasem Radibabadi sagte am Dienstag, Gewalt während der Festnahme und Missachtung der Menschenwürde sind Verletzungen der Wiener Konvention von 1963 und die Unwissenheit der iranischen Botschaft und seiner Familie über seinen Aufenthaltsort, um psychologischen Druck auszuüben und Familienbesuche zu verhindern, sind nur ein Teil der unmenschlichen Taten gegen eine Person, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen festgenommen wurde. Die MKO hat seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Jahr 1979 zahlreiche Attentate und Bombenanschläge auf iranische Staatsmänner und Zivilisten verübt. Ihre Mitglieder flohen 1986 aus Iran in den Irak, wo sie vom ehemaligen irakischen Diktator Saddam Hussein unterstützt wurden. US-Senat stimmt gegen Atomabkommen mit Iran. Eine Mehrheit der US-Senatoren stimmte für einen Entwurf, der darauf abzielt, die Atomverhandlungen in Wien zu stören und andere Themen außer Nuklearfragen dazu hinzuzufügen. Der Entwurf, der vom republikanischen Senator James Lankford vorgelegt wurde, wurde am Mittwochabend mit 62 Ja-Stimmen gegen 33 Nein-Stimmen angenommen. Der nicht bindende Entwurf fordert das Weiße Haus auf, nicht zum Atomabkommen mit Iran zurückzukehren, bis Teheran eine Reihe schwieriger Vorbedingungen akzeptiert, darunter den Stopp der Produktion von ballistischen Raketen. Der Entwurf warnte die beiden Regierungen auch davor, die Streichung der iranischen Revolutionsgarden Sepah von der sogenannten Liste der Terrororganisationen und die Aufhebung von Sanktionen gegen sie in kein neues Atomabkommen mit Iran aufzunehmen. Lankfords Entwurf war der zweite, der gestern zur Abstimmung stand. Früher am Tag stimmten 86 Senatoren für einen anderen Entwurf, der vom Senator Ted Cruz vorgeschlagen wurde, und erklärte, dass die Sanktionen gegen die iranische Zentralbank notwendig sind, um die Zusammenarbeit zwischen Iran und China einzuschränken. Die Wiener Atomverhandlungen zur Aufhebung von Sanktionen sind seit Monaten gestoppt worden. Seit Beginn der Gespräche hat die US-Regierung immer wieder den verschiedenen Parteien vorgeworfen, die Gespräche zu verlangsamen und zu verhindern, anstatt konkrete Initiativen vorzuschlagen. Hamas kritisiert Israels Überfälle auf Al-Aqsa-Moschee. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat das Regime in Tel Aviv davor gewarnt, rote Linien auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der besetzten Stadt Al-Quds Jerusalem zu überschreiten. Die Ermordung eines israelischen Wachmanns am Eingang der illegalen Siedlung Ariel im zentralen Teil des besetzten Westjordanlandes vermittelte die Botschaft, dass die Entweihung heiliger Stätten, insbesondere der Al-Aqsa-Moschee, alle beunruhigen würde, sagte der Leiter des Büros für nationale Beziehungen der Hamas im Westjordanland, Jasser al-Barghouti, in einer Erklärung. Er fügte hinzu, dass die Hamas, die Al-Aqsa-Brigaden und andere Widerstandsgruppen neben des palästinensischen Volkes bereit seien, die Al-Aqsa-Moschee zu unterstützen. Al-Barghouti warnte die Israelis auch vor der fortgesetzten Entweihung heiliger Stätten in der besetzten Stadt Al-Quds Jerusalem und betonte, dass alle Sicherheitsmaßnahmen des Regimes null und nichtig sein würden, falls diese Aktion fortbesteht. Er beschrieb zudem Westjordanland als Hauptschauplatz des nationalen palästinensischen Widerstands und forderte alle Palästinenser auf, ihre Pflicht zu tun. Darüber hinaus werden hunderte Palästinenser am heutigen Donnerstag in den besetzten Gebieten Massenkundgebungen für die Solidarität mit der Al-Aqsa-Moschee veranstalten. Die Teilnehmer werden auch die Judaisierungspläne des zionistischen Regimes und die Angriffe von Siedlergruppen auf Palästinenser verurteilen. Der Schritt wird unternommen, während das israelische Regime den Gebetsruf der Al-Aqsa-Moschee verhindert hat. Tariq Izzaddin, der offizielle Sprecher des islamischen Dschihad in Palästina, sagte am Dienstag, dass die Verhinderung der Ausstrahlung des Gebetsrufs in der Al-Aqsa-Moschee durch die israelischen Militärs nach Anstachelung zionistischer Siedler die Fortsetzung der israelischen Aggressionen gegen die Palästinenser und eine eklatante Verletzung der religiösen Riten der Muslime sei. Das zionistische Regime hat in den letzten Wochen auch seine gewalttätigen Angriffe auf palästinensische Gläubige auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Stadt Al-Quds Jerusalem verstärkt. Die Al-Aqsa-Moschee als Hauptsymbol der islamisch-palästinensischen Identität von Al-Quds Jerusalem war schon immer Ziel der zerstörerischen Maßnahmen des Besatzerregimes dieser Stadt. Kreml. Israelische Söldner kämpfen für Ukraine gegen Russland. Der Kreml hat behauptet, dass israelische Söldner in den letzten Monaten an der Seite ukrainischer Truppen gegen Russland gekämpft hätten. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa sagte am Mittwoch in einem Interview mit Radio Sputnik, die militanten Israelis seien neben dem rechtsextremen ukrainischen Azov-Regiment auf dem Feld aktiv. Israelische Söldner stehen praktisch Schulter an Schulter mit Azov-Kämpfern in der Ukraine, so Sacharowa weiter. Azov wurde 2014 bekannt, als seine rechtsextremen Aktivisten zu Waffen griffen, um gegen prorussische Separatisten im Donbass in der Ostukraine zu kämpfen. Ihre Mitglieder sind jetzt Teil der ukrainischen Streitkräfte in der Hafenstadt Mariupol. Russland betrachtet die Azov-Mitglieder als Faschisten und Nazis. In dem Gespräch mit dem italienischen TV-Kanal RTV verglich am 1. Mai der russische Außenminister Sergei Lavrov unter anderem den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky mit Adolf Hitler. Lavrov sagte, häufig werde gefragt, wie kann es eine Nazifizierung geben, wenn er, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, Jude ist. Ich kann mich irren, aber Adolf Hitler hatte auch jüdisches Blut. Das heißt überhaupt nichts. Das weise jüdische Volk sagt, dass die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden sind. Am Dienstag teilte das russische Außenministerium auch mit, die jüdische Herkunft des Präsidenten Zelensky sei keine Garantie für den Schutz vor grassierendem Neonazismus im Land. Der Ministerpräsident des israelischen Regimes, Naftali Bennett, hat den Nazi-Vergleich verurteilt. Seine Äußerungen sind unwahr und sie dienen einem falschen Zweck, sagte Bennett am Montag nach Angaben seines Büros. Im April beschuldigte der Außenminister des israelischen Regimes Yair Lapid Russland, Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen zu haben. Moskau schlug zurück und beschuldigte Tel Aviv, die Ukraine-Frage zu benutzen, um die globale Aufmerksamkeit von seiner Aggression gegen die Palästinenser abzulenken. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 20 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 13 Grad, Mashhad 19 Grad, Isfahan 22 Grad, Shiraz 25 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Die deutsche Bundesregierung hat der Lieferung schwerer Waffen an Kiew nach langem Hin und Her zugestimmt. In unserem Interview stellt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, einen Bruch des 2+4 Abkommens fest, der Russland berechtigt, seine Truppen nach Deutschland zurückzuverlegen. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Lassen Sie mich einen ukrainischen Philosophieprofessor zitieren, der kürzlich in einem Interview gesagt hat, ich zitiere, der einzige Weg, wie wir die Wahrnehmung der russischen Kultur, der Menschen, die dazu gehören, ändern können, ist durch Handeln. Worte und Erklärungen reichen einfach nicht mehr aus, sagte Vohdan Kabuletze im Interview mit NTV. Wie bewerten Sie diese Äußerung?
Das ist im Moment, weil ich den ganzen Zusammenhang nicht kenne, schwierig. Aber es scheint mir darauf hinauszulaufen, dass der eine gute Nicht-Militär den Kriegskurs seines korrupten Präsidenten fortsetzen möchte. Und das scheint etwas zu sein, sagen wir mal, das in Regierungskreisen und regierungsnahen Kreisen in Kiew ganz populär ist, von der Bevölkerung nicht so ohne weiteres geteilt wird. Und wir haben hier inzwischen Flüchtlinge aus der Ukraine, die pro-russisch sind und die nach Deutschland kommen und fassen sich an den Kopf, weil sie selbstverständlich begreifen, dass unsere Medienlandschaft sozusagen schief gewickelt ist. Das sind schwierige Dinge. Wir haben übrigens natürlich auch ganz andere Flüchtlinge, die kooperieren mit der deutschen Polizei. Da gibt es undichte Stellen. Und dann fährt also ein Protestkonvoi von Fahrzeugen mit russischen Flaggen durch Berlin. Einige hundert Fahrzeuge waren beteiligt. Sehr beeindruckend, wenn sowas mal vorbeirollt. Und kurz darauf haben 12 von diesen Fahrzeugen gebrannt, einige davon in Berlin. Natürlich 6 Stück ungefähr. Und da muss man ja sagen, dafür braucht man Infrastruktur. Da muss man die Nummernschilder fotografieren, da muss man rauskriegen, wo leben die Besitzer, da muss man die Autos auch noch finden und da muss man sie anzünden. Das ist also gar nicht so einfach. Und das passiert hier eben auch. Also so eine philosophische Aussage, die ist tatsächlich schwierig, zumal wenn man wie ich nun einfach kurz vor der dritten Moskau-Reise steht, morgen früh trete ich sie an, dann kann man nur sagen, inzwischen habe ich so vielfältige russische Kontakte wie in den Jahren vorher nicht und die werden auch immer enger. Ich habe gerade in einem deutsch-russischen Verein bei einer Mitgliederversammlung mitgemacht und über 90% der Mitglieder erklärten auf Befragen, dass sie sämtliche russischen Kontakte, die sie haben, einfach fortsetzen, informell, wenn es formelle Kontakte waren oder eben, wenn es einfach Freunde sind, dann auch eben mit den Freunden. Und das zeigt, wie stark die privaten Bande sind. Und auch, ich will mal sagen, während eines vollkommen absurden, wahnsinnigen, korrupten Krieges auf ukrainischem Gebiet werden sich jahrzehntelang gewachsene gute Beziehungen und Sichtweisen auf unseren guten Nachbarn Russland in Europa nicht ändern lassen. Insofern, wie soll man sagen, ist, glaube ich, der Philosoph einer schweren politischen und sozialen Fehleinschätzung unterlegen.
Herr Horsell, gibt es noch eine Chance für Frieden?
Es gibt immer Chancen für Frieden. Nicht zuletzt fliege ich auch deswegen nach Moskau. Aber wer einen Frieden vorhat, der den realistischen Tatsachen zu stark widerspricht, der wird auf diesen Frieden länger warten müssen. So will ich das mal ganz neutral formulieren. Ich will das ins praktische Beispiel bringen. Wenn jemand meint, man könne Russland in der Ukraine besiegen und dann wolle man eben so lange kämpfen, dann muss ich auf einen verdammt langen Krieg einstellen. Und ich glaube nicht, ganz ehrlich gesagt, dass der gut ausgeht, weil im Westen die Zersetzungsanzeichen gewaltig sind. Wir hatten jetzt also vor 2 Wochen von mir eine Meldung, dass es im deutschen Militär gärt und dass das deutsche Militär null Lust hat auf eine Konfrontation mit Russland und auch gar keine Lust hat auf den Konfrontationskurs des US-geführten oder dominierten Westens. Das sind ja schon deutliche Anzeichen. Jetzt formiert sich hier im Innern langsam der Widerstand. Ich habe eine Petition gestartet und habe gesagt, kein Schuss auf einen Russen, nie wieder. Und deswegen wollen wir russische Truppen nach Deutschland einladen. Wenn die meinen, das sei im Zuge eines Krieges notwendig, werden sie hier als Gäste willkommen geheißen. Das geht jetzt so langsam Richtung 10.000 Unterschriften, obwohl ich ja null Macht habe auf große Werbung. Ich kann kein Medium einschalten und sonst irgendwas. Innerhalb von wenigen Stunden haben sich also 150.000 Stimmen gemeldet auf eine andere Petition, die geradezu kriecherisch formuliert ist gegen die Bundesregierung, mit Kritik an den Lieferungen schwerer Waffen in die Ukraine. Und das macht gerade ganz schön böses Blut und geht voll durch den Mainstream. Also wir sehen, da gibt es erhebliche Debatten. Ich habe gerade gesehen, dass also immer noch 28% scharf dagegen sind, dass man schwere Waffen liefert. Und mit einer solch starken Minderheit kann die Bundesregierung nicht klarkommen. Und diese, wie soll man sagen, Ablehnung der schweren Waffen, die hier immer noch vorhanden ist, folgt auf ein wochenlanges, unglaubliches, noch nie dagewesenes, sogar den Corona-Wahn in den Schatten stellendes, wie soll man sagen, Blitzgewitter von Propagandalügen gegen die westlichen Bevölkerungen, gegen Russland und in strenger Verkennung der Vorgeschichte des Konflikts in der Ukraine, dann des Konflikts, der seit 2014 dauert, mit 15.000 Opfern im Donbass auf militärischer und ziviler Seite, rein zivile Opfer im Donbass bei etwa 3.500 davon. Also das sind so die Tatsachen, die hier gar nicht berichtet werden. Und unser Kanzler Scholz ist ja auf der Münchner Unsicherheitskonferenz dazu gekommen, zu sagen, bei diesen Opferzahlen, das sei eine Lachnummer. Ja, also das ist schon unglaublich, was hier passiert. Und die Menschen weichen nicht und der Widerstand gegen Washingtons Politik formiert sich gerade erst. Das ist eben immer so, das geht langsam. Also auf einen langen Krieg kann sich der Westen gar nicht glücklich einlassen. Das geht garantiert schief. Das zerbricht am russischen Widerstandswillen und das zerbricht auch am Widerstandswillen der Bevölkerungen. Da werden die Gesellschaften buchstäblich dran zerreißen. Man kann über Corona vielleicht noch diskutieren, aber auch da sind 20% der Bevölkerung ganz streng, völlig uneinsichtig. Da geht nichts mehr. Und auch dagegen kommt die Regierung nicht an. Und das ist so, das sind so Dinge, die muss man einfach im Auge behalten, wenn man die Lage sinnvoll schildern will.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorkny.
Ja, vielen Dank.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir stellen Ihnen, liebe Hörerfreunde, nun Seyed Ismail Georgani Gorgani, den bekannten iranischen Arzt des 5. Jahrhunderts nach der Hijra und dem Mondkalender, 11. Jahrhundert nach Christus, vor. Der Name Georgani erstrahlt an der Spitze der iranischen und islamischen Medizinlehre, aber Seyed Ismail Georgani zählt zu den Gelehrten, über deren Leben trotz ihrer Berühmtheit nur wenig bekannt ist. Sein voller Name ist Seyed Ismail ibn Hassan ibn Ahmad und er erhielt den Beinamen Zeynuddin, Zierde der Religion, und Sharafuddin, Ehre der Religion. Geboren wurde er in Jurjan, einem Ort, der im Gebiet des heutigen Gurgan im Norden Irans nahe dem Kaspischen Meer liegt. Das war 434 nach der Hijra und dem Mondkalender, 1042 nach Christus. Es heißt, dass seine Abstammung auf Sadat, Nachkommen des Propheten, zurückgeht, die in Isfahan lebten. Zur Zeit al-Jurjanis war seine Heimatstadt für ihre Lehrstätten und Gelehrten bekannt. Deshalb liegt es nahe, dass Jurjani seine medizinische Ausbildung in Jurjan begonnen hat, und zwar schon im frühen Jugendalter, wie es damals üblich war. Es sei erwähnt, dass Sheikhul Rais Abu Ali Sina Avicenna eine Zeit lang in Jurjan verbracht und dort lehrte. Avicenna hat das erste Buch seines medizinischen Werkes Qanun in dieser Stadt verfasst. In Jurjan lehrte ebenso ab dem Jahre 400 bis an sein Lebensende im Jahre 455 nach der Hijra der bekannte Arzt Abul Faraj Ali ibn Hussein ibn Hind. Daher hat Georgiani wahrscheinlich bei den Schülern von Avicenna und bei Abul Fajr ibn Hind selber oder dessen Schülern das Medizinstudium begonnen. Von Abul Faraj stammt das Werk Mafati al-Tib, die Schlüssel zur Medizin. Gegebenenfalls hat Georgiani bei diesen Meistern auch islamische Hikmat, Weisheit, zu studieren begonnen. Aus den Werken Georgianis geht hervor, dass er für den Wissenserwerb viele Reisen unternahm. Er scheint sich erst von seiner Heimatstadt am Kaspischen Meer auf den Weg nach Nischabur im Nordosten gemacht zu haben. Und von dort aus zog er wieder nach Westen in den Irak, reiste aber auch nach Rosestan und nach Fars im Süden Irans und eignete sich an jeden dieser Orte Wissen bei den dortigen Medizinern an. Seine Reisen in verschiedene Städte zeigen, wo damals im 5. Jahrhundert nach der Hijra, 11. Jahrhundert nach Christus, wichtige medizinische Lehrzentren existierten. Zur Zeit von Georgiani war die Stadt Nishabur im Nordosten Irans ein bedeutendes Zentrum für Religionswissen und Wissenschaften und galt als Stadt der großen Spitäler. Nach Ansicht von Forschern lässt sich anhand der Geschichte der Medizin sagen, dass Georgiani wahrscheinlich deshalb nach Nishabur ging, um an den Lehrsitzungen des damaligen berühmten Arztes Abul Qasim ibn Abisar der Nishaburi teilzunehmen. Die Städte Rey bei Teheran, in denen versierte Ärzte wie Zakaria Razi Razes und Abul Hassan Turanji al-Tabari wirkten, und Isfahan, wo sich Avicenna 14 Jahre lang aufhielt und ein so bekannter Arzt wie Ibn Mandevai weilte, besaßen beide große und angesehene Hospitäler. Auch in Shiraz, Provinz Fars, gab es ein bekanntes Krankenhaus, in dem hervorragende Ärzte tätig waren. Ebenso lebten in Khuzestan sehr renommierte Mediziner, obwohl die dortige berühmte Universität Jundishapur aus der Zeit der Sassaniden und deren Krankenhaus brachlagen. Doch von den Orten und Teilen des Landes, die wir nannten, erwähnt Al-Georgiani neben Nishabur nur die Stadt Rum als einen seiner Aufenthaltsorte. Die Stadt Rum war zu seiner Zeit bekannt als Stadt mit schiitischer Bevölkerung und in dieser Stadt gab es mehrere angesehene Lehrstätten, die Religions- und andere Wissenschaften lehrten. In seinem Buch Zahiriye Khwarazmshahi schreibt Al-Georgiani, dass er in Rom mit den Nachkommen des bekannten Astronoms Kushyar ibn Lavan al-Gilani, der im 4. Jahrhundert nach der Hijra gelebt hat, zusammengetroffen ist. Es ist nicht klar, wann und warum Georgiani nach Rom gereist ist, aber es lässt sich vermuten, dass diese Reise vor dem Jahre 504 nach der Hijra stattfand, das heißt vor seiner Reise nach Choresmien im Norden. Georgiani hat darüber hinaus noch erwähnt, dass er auch in Marv, heutiges Turkmenistan, und in Balch, heutiges Afghanistan, gewesen ist. Das war wahrscheinlich in seiner Jugendzeit. Obwohl Georgiani aufgrund seiner Reisen zum Wissenserwerb viele verschiedene Lehrmeister aufsuchte und nutzte, so ist leider nicht genau bekannt, wer sie waren. Einer der wenigen, von denen man weiß, dass Georgiani sein Schüler war, ist Abul Qasim Abdurrahman ibn Abi Sadiq Nishaburi gewesen. Er war Arzt und Obduzent und hat die Werke von Hippokrates und Galenus erklärt. Man hat ihn den zweiten Hippokrates genannt. Lehrmeister des Ibn Abisar der Nishaburi war Ibn Sina Avicenna gewesen. Mit Avicennas Erscheinen war die islamisch-iranische Medizinlehre in eine neue Phase eingetreten und seine Schüler setzten seine Verfahrensweise fort. Ibn Ali Sadr hatte dazu beigetragen, dass die Stadt Nishabur ein medizinisches Lehrzentrum Irans wurde. Georgiani erwähnt Ibn Abi Sadr in seinem Zahiriye Khwarazmshahi sehr respektvoll mit Khaja Rais, Herr Meister, Abdul Qasim ibn Abi al-Sadiq Nishaburi, Rahmatullah, wobei Rahmatullah die Bitte wiedergibt, dass Gott ihn segnen möge. Leider hat die Geschichtsschreibung nur sehr wenig über diesen renommierten Arzt hinterlassen und von seinen Schülern kennt man anscheinend nur Giorgiani. Ein weiterer Arzt, den mehrmals von Giorgiani in seinem Werk Zahire Khwarazmshah als Lehrmeister anführt, ist Ostad Ahmad Faraj. An einer Stelle verweist er auch auf dessen Buch Kefia. Von den Gelehrten, bei denen Giorgiani nicht medizinische Wissenschaften studiert hat, kennt man nur Abul Qasim Rushairi Nishaburi, 376 bis 465 nach der Hijra und dem Mondkalender. Dieser trug den Beinamen Zainul Islam und war einer der angesehensten Sufis des 5. Jahrhunderts nach der Hijra. Rushairi galt als einer der größten Islamgelehrten des Ostens. Giorgiani hat bei diesem geistigen Führer der Bevölkerung von Khorasan in Nishabur Überlieferungen gelernt und aus Überlieferungswerke wie das Arba'in zitiert. Neben der Medizin hat sich Giorgiani auch mit Themen, die mit ihr in Zusammenhang stehen, beschäftigt, wie Hygiene und Physiologie, Heilmittelkunde und Heilmittelgewinnung und sogar Tiermedizin. Dies ist verschiedenen Quellen zu entnehmen, und aus ihnen geht auch hervor, dass er Harisologie studierte, die Wissenschaft von den Überlieferungen. Er genoss großes Ansehen für seine Fertigkeiten und sein Wissen und wahrscheinlich hat er auch viele Bücher verfasst. Es gibt auch Belege dafür, dass er in der arabischen Literatur und Poesie bewandert war und sich mit Ethik und Islamwissenschaften wie Religionsrecht und Koranauslegung beschäftigte. Von seiner Kompetenz in den islamischen Geisteswissenschaften wie Hikmat, Weisheit und Ulume Aqli zeugt die Tatsache, dass er unter dem Titel Afzalul Hukama, der Beste der Weisen, bekannt wurde. Die Forscher schließen aus seinem Werk Zahire Khwarazmshah, dass Ismail Giorgiani sich in wichtigen Städten des damaligen Khorasans wie Marv und Balch aufgehalten hat und dort medizinisch tätig war. Khorasan war damals eines der wichtigsten Zentren der islamisch-iranischen Zivilisation und Kultur. Es war nach vier großen Städten in vier Gebiete eingeteilt. Diese Städte waren Herat und Balch im heutigen Afghanistan, Marv, heutiges Turkmenistan und Nishabur, Iran. Schon als junger Mann lebte Giorgiani in Nishabur, aber in Marv oder Balch scheint er aufgrund eigener Angaben erst später im mittleren Alter als Arzt tätig gewesen zu sein, und zwar nach seinen Reisen nach Qom, Rey, Fars und Khuzestan. Giorgiani war in den genannten Städten nicht nur als Mediziner tätig, sondern lehrte auch. Forscher gehen aufgrund der Erkenntnis Giorgianis von dem Dialekt der Einwohner von Marv davon aus, dass er im mittleren Alter vor allem in dieser Stadt gelebt hat. Überall in seinem Zahire Khwarazmshah treten aber auch seine Kenntnisse über verschiedene andere Gegenden Irans zutage, wie Farane, Fergana im heutigen Usbekistan, Mazandaran am Kaspischen Meer und Khorezmien sowie Dehistan im heutigen Turkmenistan. Ein wichtiger weiterer Hinweis ist der, dass Georgiani den iranischen Monarchen Qutbuddin Muhammad Khwarazmshah näher kannte, dem er im Jahre 504 nach der Hijra sein wertvolles Buch Sachire Khwarazmshah widmete. Es steht fest, dass er zu diesem Zeitpunkt in Marv, heutiges Turkmenistan, gelebt hat. Gemäß zuverlässigen historischen Belegen hat Qutbuddin Muhammad Khwarazmshah in Marv die Schule besucht und die damaligen Wissenschaften erlernt. Er wurde 491 nach der Hijra und dem Mondkalender König und vermutlich ist Georgiani einer seiner Lehrer gewesen. Beim nächsten Mal erfahren Sie mehr über Georgiani.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Europa, die Ukraine und rassistische Medien. Weiterhin guten Empfang.
Die Entwicklungen in der Ukraine haben in der letzten Zeit den Großteil der weltweiten Medienberichterstattung ausgemacht. Journalisten aus aller Welt strömen in Scharen in das osteuropäische Land, um ununterbrochen über die dortigen Ereignisse zu berichten. Aber die rassistischen Ansichten westlicher Nachrichtenagenturen und einiger europäischer Medien haben eine Welle der Kritik ausgelöst. Die Ereignisse der heutigen turbulenten Welt sind derartig viel und aufeinanderfolgend, dass man sagen kann, dass die Medien nicht dazu kommen, allen dieser Ereignisse nachzukommen. Bei genauerem Hinsehen müssen wir uns allerdings fragen, ob uns die Medien im Zeitalter der Kommunikation und Information ihre Effizienz nur dann und dort zeigen, wann und wie sie es wollen. Die heutige Welt wird von den Medien regiert. Medien, die durch das Löschen von Fakten selbst Realitäten herstellen und ihrem Publikum die Welt so präsentieren, wie es ihnen selbst ins Konzept passt. Heute bestimmen die Medien, welche Filme, Bilder oder Videos gezeigt werden und welche unangetastet und verborgen bleiben. Es scheint, dass es die Medien sind, die über den Wert von Menschenleben bestimmen. Es scheint, dass Rassisten und ihre Medien gleichgültig gegenüber Verzweiflung, Krieg und Vertreibung sind. Ein wahrer und echter Rassist, der inmitten von Kugeln, Krieg und Vertreibung vor Millionen von Zuschauern offen seine Meinung sagen kann, zeigt, was für ein widerliches Geschöpf er in Wahrheit ist. Nach der russischen Militärinvasion in der Ukraine und der Eskalation dieses Krieges in Osteuropa und nach der Flucht hunderttausender Ukrainer in andere Länder ist in einigen Medien eine rassistische Rhetorik öffentlich geworden. Diese Medien schreien in die Welt hinaus, dass man die Ukrainer nicht fürchten müsse, weil diese weißen Menschen mit blauen Augen nicht aus dem verfluchten Nahen Osten kommen. Die Ereignisse in der Ukraine haben es ganz offensichtlich gemacht, dass die Berichterstattung in den westlichen Medien heuchlerisch ist und mit zweierlei Maß misst. Die Flut von Berichten und Videos, die in der letzten Zeit in den Medien und sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, zeigt eine ganz offensichtliche Diskriminierung und Gewalt gegenüber Menschen aus Afrika, Asien und der Karibik bei ihrer Flucht aus ukrainischen Städten und Grenzübergängen. Viele von ihnen studieren in der Ukraine und sie gehören zu den Hunderttausenden, die aus dem Land fliehen, da die Zahl der zivilen Opfer zunimmt. Kalte Nächte an den Grenzübergängen und rassistisches Verhalten haben das Leid von Hunderten von Afrikanern und anderen Ausländern an der polnischen Grenze verstärkt, die wie die ukrainischen Flüchtlinge die Ukraine verlassen wollen. Einige Webseiten und soziale Netzwerke haben Videos veröffentlicht, die viele Afrikaner zeigen, die von ukrainischen Sicherheitskräften zurückgedrängt und daran gehindert werden, einen Zug zu besteigen, um dem Krieg zu entkommen. Eine Reihe von Afrikanern und Asiaten sowie ihre Familien gaben an, von ukrainischen Soldaten geschlagen und zurückgedrängt worden zu sein. Diese richteten auch automatische Waffen auf Inder, um sie daran zu hindern, die polnische Grenze zu überschreiten. Der Sondergesandte der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Ayoade Alakija, schrieb auf ihrer Twitter-Seite: Schwarzafrikaner in der Ukraine und in Polen sind Rassismus und Demütigung ausgesetzt und der Westen kann Afrika nicht bitten, sich mit ihnen zu solidarisieren. Sie haben uns auch während der Pandemie ignoriert und uns sterben lassen und jetzt tun sie dasselbe während des Krieges. Offener Rassismus ist zu einem Symbol der Folgen des russischen Krieges in der Ukraine geworden. In einer solchen Lage, in der rassistische Verhaltensweisen häufig beobachtet werden, sind zahlreiche und umfangreiche Fälle der Berichterstattung über den Asylstatus problematisch geworden und haben starke rassistische Aspekte bei einigen Journalisten und Medienexperten aufgezeigt. Die Geschichte begann wahrscheinlich mit dem CBS-Reporter Charlie DeGatta, als er in seiner Live-Berichterstattung über den Ukraine-Krieg am 25. Februar sagte: Das hier ist, mit Verlaub, kein Ort wie Irak oder Afghanistan, wo die Konflikte seit Jahrzehnten toben. Das ist eine relativ zivilisierte, relativ europäische Stadt. Ich muss meine Worte sorgsam wählen, in der man nicht erwartet, dass so etwas vorkommt und nicht hofft, dass sich so etwas ereignet. DeGattas Äußerungen stießen auf große Kritik und diese Kritik führte dazu, dass er seine Äußerungen einen Tag später in einem anderen Nachrichtenbericht desselben Netzwerks bedauerte. In einem Interview mit der BBC zu einem späteren Zeitpunkt benutzte ein ukrainischer Anwalt rassistische Ausdrücke über die aktuelle Situation in der Ukraine. Es macht mich sehr emotional zu sehen, dass jeden Tag Europäer mit blauen Augen und blonden Haaren durch Putins Raketen getötet werden, sagte David Zakvarilides. Nachdem er diese Äußerungen gemacht hatte, antwortete der BBC-Journalist Ross Atkins, dass er seine Gefühle verstehe und sie respektiere. Daniel Hannan vom britischen The Telegraph schrieb: Die scheinen uns so ähnlich, das macht es so bestürzend. Krieg ist nicht länger etwas, das nur ärmliche und abgelegene Gebiete berührt. Es kann jedem passieren. Die Ukraine ist ein europäisches Land. Die Leute sehen dort Netflix, haben Instagram und wählen bei freien Wahlen und lesen unzensierte Zeitungen. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. Eine NBC-Korrespondentin benutzte bei ihrem Bericht über den Krieg in der Ukraine und diejenigen, die versuchen, Polen zu erreichen, rassistische Ausdrücke. Kelly Kobiela, die von der polnischen Grenze aus berichtete, beschrieb jene, die versuchten, das Nachbarland zu erreichen, mit folgenden Worten: »Ich muss offen sagen, dass das keine syrischen Flüchtlinge sind, sondern Ukrainer. Sie sind christlich, weiß und den in Polen lebenden Menschen sehr ähnlich.« Die Äußerungen von Kobiela stießen ebenfalls auf breite Kritik und viele Nutzer sozialer Medien forderten NBC auf, sich bei den Zuschauern für solche rassistische Äußerungen zu entschuldigen. Obwohl viele dieser Äußerungen scheinbar Sympathie für die vom Krieg zerrissenen Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen und versuchen, das Fernsehpublikum dazu zu bringen, mit den von den russischen Angriffen Betroffenen zu sympathisieren, ist der Hauptgrund für die Kritik die Betonung der Rasse, Haar- und Augenfarbe der Ukrainer durch die Journalisten, was deutlich für Rassismus steht. Wenn man sich die ukrainischen Flüchtlinge und ihre Kleidung ansieht, sieht man, dass sie aus der Mittelschicht stammen, sagte Peter Dobby, ein Al Jazeera-Moderator. Offensichtlich sind dies keine Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten oder Nordafrika fliehen. Sie sind wie jede europäische Familie, die neben ihnen lebt. Der französische Journalist Philippe Kerb sagte in einer englischen Erklärung: Wir sprechen hier nicht von Syrern, die vor Bombardierungen des Assad-Regimes fliehen, der von Putin unterstützt wird. Wir sprechen von Europäern, die versuchen, ihr Leben mit Autos zu retten, die wie unsere aussehen. Tatsache ist, dass Sicherheitsinstitutionen in verschiedenen europäischen Ländern in den letzten Jahren immer wieder vor der wachsenden Aktivität von Neonazis auf dem Kontinent gewarnt haben. Diese Warnungen kamen zu einer Zeit, als die offene Aufnahme dieser extremistischen Gruppen in den westlichen Gesellschaften von Tag zu Tag zunahm und Neonazis und extremistische Nationalisten in Ländern wie Frankreich, Schweden, Österreich, Deutschland und so weiter ihre Position nicht nur politisch stärken konnten, sondern auch im sozialen Bereich umfangreiche Aktivitäten unternahmen. Jetzt, da solche Kommentare die Natur einiger Medien entlarvt haben, wachsen Sorgen über die Fortsetzung des rassistischen Ansatzes und die Rückkehr Europas in die Zeit des Zweiten Weltkrieges und sogar in Jahrhunderte zuvor, die eine düstere Zukunft ausmalen. Darauf weist zum Beispiel ein französischer Soziologe hin, der sagt, dass Ukrainer, die vor den russischen Angriffen fliehen, Flüchtlinge genannt werden. Flüchtende Afghanen im Sommer 2021 nach der Machtübernahme der Taliban aber als Migranten bezeichnet wurden. Es scheint, dass es die Medien sind, die den Wert von Menschenleben bestimmen. Sie lehren die Menschen eine besondere Art von Rassismus und rufen die Menschheit auf, Kerzen nur für eine bestimmte Rasse anzuzünden, Minderheiten als Ausländer und Eindringlinge zu bezeichnen und inmitten von Konflikten und Kriegen die Opfer der Kriege in Weiße und Schwarze und in Europäer und Nicht-Europäer einzuteilen. Vergessen wir nicht, dass die Flüchtlinge, die aus dem Nahen Osten nach Europa kamen, seien es Iraker, Syrer oder Afghanen, die sich an den Rändern amerikanischer Flugzeuge festhielten, alle vor den Umständen oder Kriegen flohen, die von westlichen Armeen angefacht wurden. Überdies bilden viele dieser Flüchtlinge nun die junge Kraft, die die alte europäische Wirtschaft stützt. Die Menschen in Europa und der westlichen Welt nehmen sich das Recht, ukrainische Flüchtlinge menschenwürdig zu behandeln. Aber was ist die Antwort, wenn dies mit Beleidigungen, Rassismus und Erniedrigung von Menschen in anderen Ländern und Gesellschaften einhergeht? Es scheint, dass die Zeit für den Tod humanitärer Gesten gekommen ist.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.